Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute Morgen ein vielleicht etwas ungewöhnliches Thema für uns. Es geht um den geheimnisvollen Altar von Josua auf dem Berg Ebal. Frage: Hier sind viele, die oft in Israel waren. Wer war schon beim Altar von Josua auf dem Ebal? Fast niemand. Ja eben, man kann nicht einfach hin. Erstens, es ist im sogenannten besetzten Westjordanland. Biblisch gesehen ist das einfach Samaria. Und dort eben nicht irgendwo, sondern in einer militärischen Sperrzone. Und man kann nur hin mit einer besonderen Genehmigung der israelischen Armee. Wenn wir dieses Thema angehen, möchte ich das in drei Stufen tun. Erstens wollen wir uns beschäftigen mit Abraham in Sichem. Sichem ist der Ort zwischen dem Berg Ebal und dem Berg Garizim. Und das ist ganz wichtig als Vorgeschichte, um das Geheimnis mit dem Altar von Josua verstehen zu können. Dann machen wir einen Sprung von mehreren Jahrhunderten und gehen dann in die Zeit von Mose, als er am Ende seines Lebens Anweisungen gab im Blick auf den Bau eines Altars auf dem Berg Ebal. Und schließlich sehen wir, wie Josua diese Anweisungen dann ausgeführt hat und dort diesen Altar errichtet hat. Abraham wurde von Gott gerufen aus Ur in Chaldäa, heutiger Südirak, um auszuziehen in das verheißene Land. Als er schließlich nach langer Reise dahin kam, da wird als erster geografischer Ort im Land der Verheißung Sichem erwähnt. Wir lesen in 1. Mose 12, Vers 6: Und Abram durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Der erste Ort ist Sichem. Das ist heute Nablus, eine der größten Palästinenserstädte im sogenannten besetzten Westjordanland. Ausgerechnet dieser Ort wird da erwähnt. Und noch mehr, Gott erscheint Abraham zum ersten Mal im Land, da in Sichem, und gibt ihm die Verheißung, dass dieses Land seiner Nachkommenschaft, will sagen Israel, gehören soll. Das ist komplett gegen die UNO. Nun, die gab es damals noch nicht, da muss man noch 4000 Jahre warten. Das war im Jahr 2036 vor Christus, gemäß der strikten Chronologie der Bibel, in der alle Zahlen der Bibel aufgehen in einem geschlossenen System. Und dann passt es noch erst zur Archäologie. Das ist auch noch interessant. Da, wo man Probleme sah im zweiten Jahrtausend vor Christus, ist durch diese Chronologie alles gelöst. Also, das war im Jahr 2036 vor Christus. Die UNO gab es noch lange nicht. Aber die UNO sagt heute, Israel soll alle Siedlungen im Raum Nablus und überhaupt im Westjordanland räumen. Und Gott sagt vor 4000 Jahren, ausgerechnet da in Nablus, im heutigen Westjordanland, deiner Nachkommenschaft, deinem Samen will ich dieses Land geben. Hier sehen wir Sichem, das ist heute der Großraum Nablus, zwischen den beiden Bergen Garizim und Ebal. Sichem, wir sprechen aus dem Hebräischen Schem, heißt eigentlich Schulter. Und zwar liegt dieser Ort eben da bei der Schulter von dem Garizim und an der Schulter des Ebal. Und dann haben wir gelesen, Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar, um ihm dafür zu danken. Ausgerechnet an diesem Ort. Und das ist der erste Altar im Leben Abrahams. Es gibt im Leben Abrahams vier Altäre, die ganz wichtige Stationen seines Lebens markieren. Übrigens, zum Bibelstudium dann zu Hause. Im Leben von Isaak haben wir vier Brunnen. Und im Leben von Jakob, dem dritten der ersten Patriarchen, haben wir vier Steine. Also das ist ein Thema für sich. Die vier Altäre von Abraham, die vier Brunnen von Isaak und die vier Steine von Jakob. Ein wunderbares Thema. Aber es kommt noch dazu. Alle vier Altäre von Abraham befinden sich in dem heute sogenannten besetzten Westjordanland. Alle vier. Aber das ist nicht unser Thema. Darum spreche ich jetzt nur über den ersten. Und jetzt sehen wir hier auf dem Bild etwas von den Ausgrabungen in Nablus. Und zwar hier die Ruinen des alttestamentlichen Sichem. Man hat im frühen 20. Jahrhundert begonnen, hier zu graben. Und da kam genau diese Stelle ans Licht, wo Abraham seinen Altar gebaut hatte. Also was wir hier sehen, ist wirklich ein archäologischer Volltreffer. Wir gehen jetzt in die Ausgrabungen hinein. Man nummeriert die Mauern in der Archäologie. Hier diese Mauer Nummer 900, sehr eindrücklich. Das ist eine, hier eine zweite. Und es gibt hier ein Quadrat, ein heiliges Quadrat, ein heiliger Bereich, der hier ebenso abgegrenzt worden ist. Das ist genau das Gebiet, die Quadratmeter, auf denen Abraham seinen Altar gebaut hatte. Das ist eine Tempelanlage aus der mittleren Bronze 2a, das ist die Zeit von 2000 bis 1750 vor Christus. Diese Mauern wurden da gebaut, rundherum, wo Abraham diesen Altar als Dank für Gottes Verheißung gebaut hatte. Und wichtig, dieser Moment der Verheißung hier war der Bund Gottes mit Abraham. In Galater 3 lesen wir, dass 430 Jahre später Israel das Gesetz gegeben wurde am Sinai. Dort hat Gott den Bund vom Sinai mit Israel geschlossen. Aber dieser Moment hier war 430 Jahre vorher. Und das ist nach der Chronologie der Bibel genau dieser Moment in 1. Mose 12, als Gott Abraham da erschienen war. Nur so als kleiner Exkurs. Wir machen in Gedanken einen Sprung von ein paar Jahrhunderten. Nachdem Israel unter Josua 6 Jahre lang das verheißene Land erobert hatte, wurde das Volk nach Sichem versammelt, zum Landtag. Und da hat Josua eine wichtige Abschiedsrede gehalten und hat gesagt, ihr müsst euch an das Gesetz vom Sinai halten. Sonst werdet ihr das Land verlieren. Und dann hat Josua zur Bestätigung dieser Bundeserneuerung in Sichem einen Stein aufgerichtet. Und so lesen wir in Josua 24, 26, und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes, und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte. Die kennen wir, die Terebinte. Die wurde schon erwähnt in 1. Mose 12. Der Altar von Abraham wurde ja gebaut bei der Terebinte von Moreh. Und hier dieser Stein, am gleichen Ort, wo der Altar von Abraham gebaut worden war, einen großen Stein, und er richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Was ist das, das Heiligtum des Herrn? Man könnte denken, ja vielleicht die Stiftshütte. Nein, die Stiftshütte war ja in Shiloh. In Josua 18, Vers 1, wird das ganz klar gesagt. Die Stiftshütte wurde in Shiloh als Heiligtum aufgerichtet. Aber hier in Sichem, bei dem Heiligtum des Herrn, das sind eben diese Mauern, die das Gebiet von Abrahams Altar bei der Terebinte von Moreh markieren. Und Josua stellt also diesen großen Stein dort auf, und man hat ihn ausgegraben im 20. Jahrhundert. Und das ist er. Der originale Stein von Josua, der da, wo Gott den Bund mit Abraham gemacht hatte, der ein Verheißungsbund war, ohne Bedingung an Israel. Da bestätigt er den Sinai-Bund, der ein zweiseitiger Bund war, der an die Verantwortung Israels geknüpft war. Wenn ihr das Gesetz nicht einhaltet, werdet ihr das Land verlieren und weltweit zerstreut werden. In Vers 27 lesen wir weiter. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: Siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Ist das nicht interessant, dass dieser Stein in unserer Zeit, und zwar genau in der Epoche, in der das jüdische Volk zurückkehrte, begann zurückzukehren aus allen 5 Kontinenten wieder heim ins Land der Väter. Sie hatten es 2000 Jahre zuvor verloren. Nach der Verwerfung des Messias und seiner Kreuzigung im Jahr 32 nach Christus, da kam das Jahr 70 mit der Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel, und von da an wurde das jüdische Volk unter alle Völker zerstreut. Weil sie dieses Gesetz eben nicht eingehalten hatten, verloren sie das Land. Nachdem das wichtigste Gebot, auf den Messias zu hören, 5. Mose 18, Vers 15, gebrochen worden war. Aber jetzt kehren sie zurück ins Land und da kommt dieser Stein wieder ans Licht. Ja, aber dieser Stein bezeugt ja, ihr werdet das Land verlieren. Aber an der gleichen Stelle war ja der Altar von Abraham. Und da hat Gott gesagt, ich gebe deine Nachkommenschaft das Land. Und zwar nicht geknüpft an eine Bedingung. Einfach aufgrund von Gnade. Hier in Sichem kommen zwei Bündnisse zusammen. Ein bedingungsloser Bund der Gnade, der Bund Abrahams, und der an Bedingungen geknüpfte Bund vom Sinai, der zu einer Katastrophe führte. Aber dank der Verheißung hier am selben Ort an Abraham gibt es eine Wiederherstellung für Israel. Gott führt sein Volk zurück ins Land. Ja, aber das war jetzt nur ein kleiner Exkurs. Es geht ja nicht um den Altar von Abraham, sondern ich wollte erklären, was die Bedeutung von Sichem, da bei Ebal und Garizim ist, im Zusammenhang mit dem Leben Abrahams. Und jetzt gehen wir zu Moses Anweisungen. Am Ende der Wüstenwanderung, da hat das Volk Israel sich ein letztes Mal als Lager aufgestellt in den Gefilden von Moab, in dem heutigen Jordanien, also ganz nahe von der Jordanmündung in das Tote Meer, gerade gegenüber von Jericho. Da hat Mose 8 Abschiedsreden gehalten und die sind alle im 5. Buch Mose überliefert. Er gibt Anweisungen im Blick auf das verheißene Land, in das Josua sie einführen sollte. Dann starb Mose und Josua sollte das Volk über den Jordan in die Verheißung hineinführen. In 5. Mose 27, Vers 12 hat Mose Folgendes dort angeordnet. Wenn ihr über den Jordan gezogen seid, sollen diese auf dem Berg Garizim stehen und das Volk segnen. Simeon und Levi und Juda und Issachar und Josef und Benjamin. Und diese sollen auf dem Berg Ebal stehen, zum Fluchen. Ruben, Gad und Asser und Zebulon, Dan und Naphtali. Das Volk sollte sich also da zwischen diesen beiden Bergen versammeln. Und zwar 6 Stämme da beim einen Berg und 6 Stämme da gegen und auf dem anderen Berg. 6 Stämme sollten den Segen Gottes verkündigen nach dem Gesetz, der auf Israel kommt, wenn sie das Wort Gottes einhalten und die Tora befolgen. Und 6 Stämme sollten den Fluch verkündigen, der über Israel kommt, wenn sie das Gesetz brechen. Und wir sehen, der Berg Garizim, das ist der Berg des Segens, und der Berg Ebal, das ist der Berg des Fluches. Das hat also Mose alles ganz genau angewiesen, wie das gehen soll, in 5. Mose 27. Man lese für sich das ganze Kapitel. Jetzt fällt noch etwas auf. Der Berg Ebal, der Berg des Fluches, ist 940 Meter hoch. Der Garizim, der Berg des Segens, nur 881. Warum ist der Ebal höher? Nun, es ist so. Gott hat das Gesetz gegeben, um Israel zu zeigen, dass sie Sünder sind und einen Erlöser brauchen. Gott hat gesagt, wenn ihr das Gesetz einhält, dann werdet ihr immer leben. 3. Mose 18, Vers 5. Wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Aber das Gesetz sagte auch in 5. Mose 27, wer einmal in einem Gebot strauchelt, kommt unter den Fluch. Gott hat nicht gedacht, dass Israel fähig sein würde, ewiges Leben durch das Einhalten der Gebote zu bekommen. Das Gesetz sollte vielmehr ein Spiegel sein und zeigen, ihr seid verloren, um dann eben die Sehnsucht zu wecken nach einem Erlöser, der gekommen ist, nicht um Selbstgerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Das Gesetz war also eine Vorbereitung, und weil Gott wusste, der Fluch wird kommen, ist eben der Fluch auch mehr betont. Man lese für sich 5. Mose 28. Da wird ausführlich der Segen und dann der Fluch beschrieben. Und zwar Verse 1 bis 14, der Segen, und dann von Vers 15 bis 68 der Fluch. Merkt man das Verhältnis? Und das entspricht dem, Ebal ist höher. Gott wusste, der Fluch wird kommen. Aber das Gesetz war da, um Israel vorzubereiten auf den kommenden Erlöser. Und da hat Mose Anweisungen gegeben, dass auf dem Ebal ein Altar errichtet werden soll. Nicht auf Garizim, dem Berg des Segens, der übrigens auch heute der Berg des Segens ist. Da gibt es etwa 25 Quellen. Das ist wirklich ein Berg des Segens, der Garizim. Aber auf dem Berg Ebal soll der Altar gebaut werden. Ich lese 5. Mose 27, Vers 26. Verflucht sei, wer nicht aufrecht hält, die Worte dieses Gesetzes, sie zu tun. Und das ganze Volk sage Amen. Die Leviten mussten, als das Volk sich versammelte zwischen Ebal und Garizim, da mussten die Leviten noch zusätzlich 12 Flüche aussprechen. Und hier der 12. Fluch. Wer einmal im Gesetz strauchelt, ist unter dem Fluch. Das ist das Verhängnis der Tora. Und einer dieser Flüche in 5. Mose 28, 64 wird so ausgedrückt. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Also von Chile bis China, Thailand, Indonesien, Philippinen und von Alaska, Kanada, USA bis nach Australien, Neuseeland und von Schweden bis nach Südafrika. Und wir wissen, das hat sich genau so erfüllt, ab dem Jahr 70 nach Christus. Und hier in 5. Mose 27, Vers 4 lesen wir, wie das genau gehen sollte mit dem Altar. Und es soll geschehen, wenn ihr über den Jordan gezogen seid, erklärt Mose, so sollt ihr diese Steine betreffs, welche ich euch heute gebiete, auf dem Berg Ebal aufrichten. Und du sollst sie mit Kalk bestreichen. Und jetzt kommt der Altar. Und du sollst dort dem Herrn, deinem Gott, einen Altar bauen, einen Altar von Steinen. Du sollst kein Eisen über dieselben schwingen. Von ganzen Steinen sollst du den Altar des Herrn, deines Gottes, bauen. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, Brandopfer darauf opfern. Und du sollst Friedensopfer opfern und daselbst essen und dich freuen vor dem Herrn, deinem Gott. Das sind die konkreten Anweisungen für den geheimnisvollen Altar, den Josua dann bauen sollte auf dem Berg des Fluches. Mose gibt so genaue Anweisungen, auch geografisch, damit sich das Volk Israel orientieren konnten. Sie sollten nach Sichem gehen, zum Garizim und zum Ebal. Wo ist das? Die waren ja noch nie im Land. 5. Mose 11, Vers 29 erklärt. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du den Segen erteilen auf dem Berge Garizim und den Fluch auf dem Berg Ebal. Sind sie nicht jenseits des Jordan? Also das war schon klar. Sie waren da noch auf der anderen Seite, sie müssten also rübergehen über den Jordan. Und dann wird weiter gesagt, hinter dem Weg gegen Sonnenuntergang im Land der Kananiter, die in der Ebene wohnen. Gilgal gegenüber, bei den Terebinten Mores. Also, da wird gesagt, hinter dem Weg gegen Sonnenuntergang. Was ist das? Das ist die biblische Bezeichnung für das Tirzatal. Sehen wir hier auf der Karte die markanten Berge Israels, die übrigens hauptsächlich im heutigen Westjordanland liegen. Und jetzt hier vom tief eingeschnittenen Jordantal sehen wir, da führt ein Tal in die Berge hinein. Das ist das markanteste Tal vom Jordantal in die Berge Israels hinein. Das ist das Tirzatal. Und dieser Weg da von der Jordanebene durch das Tirzatal zu den Bergen hinauf, das ist der Weg gegen Sonnenuntergang. Sonnenuntergang, das ist da im Westen. Dieser Weg gegen Sonnenuntergang im Land der Kananäer, die in der Ebene wohnen. Gilgal gegenüber bei den Terebinten Mores. Also ganz in der Nähe von Sichem, da wo Abraham einst den Altar errichtet hatte. Das ist biblische Geografie. Und jetzt kommen wir drittens zur Ausführung. Josua durfte das Volk Israel nach dem Tod von Mose hinüberführen in das verheißene Land. Und die erste Station war Jericho. Und die Mauern von Jericho fielen. Das war ein erster gewaltiger Sieg, Triumph, der Sturz dieses Bollwerkes. Und danach kam die Eroberung von Ai, und gleich danach hat man klar gesehen, jetzt müssen wir das umsetzen, was Mose gelehrt hat in 5. Mose 27. Wir müssen jetzt diesen Weg hinaufgehen, den Weg gegen Sonnenuntergang durch das Tirzatal hinauf nach Sichem. Josua 8,33. Und ganz Israel und seine Ältesten und Vorsteher und seine Richter standen an dieser und an jener Seite der Lade, den Priestern, den Leviten gegenüber, welche die Lade des Bundes des Herrn trugen. Der Fremdling wie der Eingeborene. Die eine Hälfte gegen den Berg Garizim hin und die andere Hälfte gegen den Berg Ebal hin. Wie Mose, der Knecht des Herrn, im Anfang geboten hatte, das Volk Israel zu segnen. Und danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, nach allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist. Da wurde das feierlich ausgeführt und die Bundeslade, original, stand da in der Mitte zwischen den beiden Bergrücken Ebal und Garizim. Eine feierliche Angelegenheit. Aber wir lesen dann weiter in Vers 30. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal. So wie Mose, der Knecht des Herrn, den Kindern Israel geboten hatte. Ein Altar von ganzen Steinen, über die man kein Eisen geschwungen hatte. Und sie opferten darauf dem Herrn Brandopfer und schlachteten Friedensopfer. Also die Anweisung ist auch sehr klar, man darf nicht irgendwelche schön zubehauenen Steine nehmen, wie man das macht, um schöne Häuser zu bauen, sondern es müssen unbehauene Steine sein und auf keinen Fall darf ein Eisenwerkzeug eben verwendet werden, um diese Steine zu bearbeiten. Was hat das zu bedeuten? Wir werden sehen. Eins ums andere. Wir bauen so auf wie eine kleine Leiter, Stufe für Stufe. Und man muss aufpassen, dass man keine Stufe verpasst, sonst fällt man dann runter. Ja, dieser Altar von Josua wurde gesucht von verschiedenen Forschern. Und zwar seit biblische Archäologie so eine allgemein interessante Sache geworden ist. Das war 19. Jahrhundert, also 1800 plus. Und die haben gesucht und gesucht und keiner hat ihn gefunden. Warum? Die haben gesucht eben am Ebal-Bergabhang, da gegen Sichem hin und ganz bestimmt auch oben auf dem Berg, und keiner hat ihn gefunden. Bis einer mal wo ganz anders gesucht hat. Und das war Adam Sertal. Ein israelischer Archäologe, säkular, also nicht besonders interessiert an der Bibel. Und der hat wo ganz anders gesucht. nämlich auf der anderen Seite des Ebal. Und da geht der Berg zuerst runter, da gibt es wieder so ein kleines Plateau, und dann geht er nochmals runter, gibt es nochmal ein Plateau, und da auf dem zweiten Plateau hat er den Altar gefunden. Keiner wäre auf die Idee gekommen, dort zu suchen. Von diesem Ort aus kann man sicher gar nicht sehen. Und da, wo das Volk versammelt war und wo der Fluch und der Segen verkündigt worden war, ganz versteckt, auf der anderen Seite. Ja eben, man muss eben auch sich manchmal unkonventionelle Dinge überlegen. Und dann findet man. Und was hat das zu bedeuten, dass der so versteckt auf der ganz anderen Seite ist? Nun, wir werden sehen. Aber eigentlich hätte man das Hebräische ganz ernst genommen. Dort steht nämlich, dieser Altar soll gebaut werden, nicht al Ebal, auf dem Ebal, sondern be Ebal, im Ebal. Ja, der war also nicht oben, sondern da, im Berg drin, gewissermaßen. Be Ebal, so stand es in der Bibel, schon immer. So, jetzt sind wir da die zwei Bergrücken runter. Jetzt aus der Distanz sehen wir diese Mauern hier, die grenzen einen heiligen Bezirk ab. Und da drin hat Sertal den Altar gefunden. Und das hat sein Leben revolutioniert. Der Mann wurde von da an ein richtiger, begeisterter Mann für die Bibel. Und das wäre schön, wenn heute Morgen diese ganze Sache mit dem Berg Ebal manche in ihrem Leben völlig umkrempeln würde. Er hat auch darüber geschrieben, hier zum Beispiel ein Buch von Adam Sertal, A Nation Born, The Altar on Mount Ebal and The Birth of Israel. Der Altar auf dem Berg Ebal und die Geburt Israels. Und er schreibt das, es ist wirklich ein Genuss, das zu lesen. Ich war, Archäologie ist oft so staubtrocken, so wie der Staub eben zwischen den Steinen. Aber das liest sich also unglaublich. Und der Mann hat auch viel gelitten. Der wurde ja stark angegriffen. Und manche Archäologen haben gesagt, das ist alles Unsinn, das ist kein Altar, das war ein Beobachtungsturm. Und sogar sein eigener Professor, den er an der Uni hatte, früher als Student, der ist ihm wirklich in den Rücken gefahren. Der hat in einer Zeitschrift, die von Abertausenden weltweit gelesen wird, Biblical Archaeology Review, hat er gegen seinen ehemaligen Studenten geschrieben. Das tut schon weh. Also solches hat er erlebt, aber er sollte Recht behalten, denn die Beweise sind so eindeutig geworden. Man hat etwa 2800 Knochenstücke gefunden, da in dem Altar und beim Altar, die verbrannt waren. Muss mir mal einer erklären, warum man 2800 Tierknochen verbrennt, wenn man einen Aussichtsturm da baut. Hat schon ein bisschen mehr mit einem Altar zu tun, nicht wahr? Und ganz, ganz viel Asche im Altar drin hat er gefunden. Und übrigens, die Tierknochen wurden analysiert. Ziegen, Stiere, Schafe. Das sind genau die Opfertiere der Tora. Und auch Damhirsch. Aber alles nur koschere, nach dem jüdischen Gesetz, koschere Knochen. Ja, und so konnte das ganz eindeutig dann belegt werden. Natürlich ist das ein Altar, und zwar der Altar von Josua, den er gefunden hat. Und es gibt einen heiligen Bezirk, eben ganz groß, abgesteckt durch Steine, Steinmauern, und dann einen kleineren Bezirk. Und in diesem kleineren Bezirk ist dann der Altar drin. Da sieht man diese zweiten Mauern. Das ist quasi ein zweiter Vorhof, wie später im Salomo-Tempel. Da gab es den ersten Vorhof mit dem Altar und dann einen zweiten, größeren Vorhof. Das ist alles hier schon vorgezeichnet. Jetzt blicken wir wieder hinauf zur Berghöhe und da oben ist der militärische Stützpunkt. Jetzt fällt noch auf, wenn man da in dem heiligen Bezirk drin steht, dann sieht man hier Der Bergabhang bietet sich an wie eine Zuschauertribüne. Da konnten die Tausenden von Israeliten sitzen und zuschauen, wie in dem Heiligen Bezirk die levitischen Priester die Opfer darbrachten. Und da konnte man auch die Friedensopfer essen und zuschauen, wie die Brandopfer Gott dargebracht wurden. Der Altar ist ein Quadrat und innen mit Freiraum. Das erstaunt. Wir hätten erwartet, einen Altar, alles ausgefüllt mit Steinen. Aber das entspricht eigentlich dem Altar der Stiftshütte. Der war auch vorgeschrieben in 2. Mose ein Quadrat. Daran in den Ecken Hörner. Und da drin war ein Gitter, ein Metallgitter. Und darauf wurde das Holz aufgelegt. Und so konnten die Opfer darin verbrannt werden. Also hier genauso ein quadratischer Altar. Und da konnte das Holz hineingelegt werden und die Opfer so verbrannt werden. Und dann sieht man, hier gibt es zwei Rampen, die hinaufführen, eine höhere auf den Altar hinauf und eine kleinere Rampe auf eine Terrasse, die da rund um den Altar herumgeht, sodass man von da aus die Opfer bedienen konnte. Das entspricht genau dem Altar später im zweiten Tempel in Jerusalem. Sieht man, der hat auch eine Rampe, keine Stufen. Und da gab es auch daneben noch eine kleinere Rampe, sodass man auf der Terrasse um den Altar herumgehen konnte, um im äußeren Bereich zu arbeiten. Und wenn man da auf der großen Rampe raufging, konnte man auch im Zentrum arbeiten. Also die Parallelen zur Stiftshütte und zum Tempel in Jerusalem später sind verbannt. Hier gibt es noch zwei abgegrenzte Räume. Da haben wir ganz viele Töpfe gefunden. Viele von denen waren für die Speisopfer aus Mehl. Das war also Ablageort für diese Speisopfer. Und jetzt müssen wir aus 2. Mose 20 etwas lesen und dann verstehen wir das Ganze noch besser. Man sieht, ich ziehe die Hauptsache immer mehr raus. Der Punkt kommt erst noch. Da erklärt Mose, wie man einen Altar baut aus Steinen. 2. Mose 20, Vers 25, gleich nach den 10 Geboten. Und wenn du mir einen Altar von Steinen machst, so sollst du ihn nicht von behauenen Steinen bauen. Denn hast du deinen Meißel darüber geschwungen, so hast du ihn entweiht. Und du sollst nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt werde. Beides ist vorgeschrieben. Keine behauenen Steine, das sind keine behauenen Steine. Nicht auf Treppen, auf Stufen, sondern auf eine Rampe. In Megiddo sieht man einen kananitischen Altar, der wurde gebaut in der Zeit nach der Sintflut von den Kananitern, rund mit Steinen, und da führt eine Treppe hinauf. Genau das nicht. Eine Rampe. Warum? Nun, die Kananiter, die haben ihren Kult für ihre Götter verbunden mit Prostitution. Unzucht und ausgelassenes Tun und Tanzen und ausgelassene Musik, das war das Kennzeichen ihrer heidnischen Feste am Altar. Und Israel sollte genau zeigen, wir haben mit dem gar nichts zu tun. Und zur völligen Abgrenzung davon war es eben wichtig, dass die Priester, wenn sie auf den Stufen, wenn sie zum Altar hinaufgingen, dass sie eben nicht auf Stufen hinaufgingen, weil beim Stufengehen, da werden die Kleider so heraufgezogen, dann sieht man das Fleisch ihres Körpers. Und um einfach überhaupt keinen Hinweis zu geben, dass Israel auch etwas zu tun hätte mit Unmoral wie die Heiden, durften sie keine Stufen haben, sondern mussten auf Rampen zum Altar hinauf. Also eine überzeugte Abgrenzung gegen alles, was irgendwie auch in der Kleidung unmoralisch wäre. Das wird hier ausgedrückt. Also jegliche unmoralische, nicht züchtige Art und Weise Kleidung hat mit dem Gottesdienst für den heiligen Gott der Bibel eben nichts zu tun. Und zweitens die Steine. Die alten Rabbiner haben schon erklärt, Eisen hat in der Geschichte der Menschheit so vielen Menschen das Leben weggenommen, in Form von Waffen. Der Altar mit dem stellvertretenden Opfer ist aber dazu gegeben, um Leben zu geben durch Vergebung Gottes. Und darum soll das, was das Symbol ist, von dem Leben wegnehmen, nicht verwendet werden in Verbindung mit dem Altar. Der Altar ist die Quelle des Lebens. Ganz im Kontrast eben zu all der Geschichte der Kriege. Und warum ist der Altar rechteckig? Das ist ganz wichtig. Wie das schon in 2. Mose 30 eben vorgeschrieben ist, rechteckig. Das heißt, Gottes Gerechtigkeit, Gottes absolute Gerechtigkeit ist in völligem Ebenmaß mit Gottes Liebe. Und das darf man nie gegeneinander ausspielen. Gott ist gerecht und jede Ungerechtigkeit in der ganzen Menschheitsgeschichte muss er bestrafen. Wenn er einfach die Augen zudrücken würde und darüber hinweggehen würde, dann wäre Gott nicht gerecht. Aber Gott ist absolut gerecht. Aber Gott ist auch Liebe. Und er möchte uns Menschen nicht richten. Wie kann man die Liebe Gottes mit der Gerechtigkeit Gottes in Verbindung, in Harmonie bringen? Durch das stellvertretende Opfer. Darum ist der Herr Jesus in diese Welt gekommen. Er wurde Mensch, damit er als Mensch für Menschen sterben konnte. Der Gerechte für uns, die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Gott ist vollkommen gerecht, denn am Kreuz auf Golgatha, als der Herr Jesus das Opfer geworden ist, da hat Gott jede Sünde meines Lebens an ihn gerichtet. Und damit kann Gott Liebe sein und konnte mir alles vergeben. Also da kommt die Liebe Gottes und die Gerechtigkeit Gottes völlig zum Ausdruck, in völligem Ebenmaß. Es gibt keine Allversöhnung. Die Allversöhner sagen, Gott kann vergeben, auch so. Nein, das geht nicht. Nur wer umkehrt und seine Schuld bekennt und dieses Opfer in Anspruch nimmt, da ist Genüge getan. Man muss dieses Opfer, das stellvertretend geschehen ist, im Glauben in Anspruch nehmen und seine persönliche Schuld Gott bekennen. Dann wird es zugerechnet. Aber eben Gottes Liebe gegen Gottes Gerechtigkeit ausspielen, das machen die Irrlehrer. Und das geht nicht. Das lernen wir von diesem Quadrat. Und noch etwas. Diese Ecken sind genau ausgerichtet nach den Himmelsrichtungen. Osten, Westen, Norden, Süden. Und dort waren Hörner angebracht. Wie schon bei der Stiftshütte, Hörner in den Ecken. Nun, was bedeuten Hörner? Ist ganz einfach. Man muss sich mal mit einem Ziegenbock beschäftigen. Man nimmt ihn an den Hörnern und dann merkt man, der lässt das nicht einfach so geschehen. Dann gibt es einen kleinen Kampf, ja? Und dann sieht man, wer stärker ist. Ja eben, die Hörner sind ein Bild der Stärke. Man kann es auch mit einem Stier, aber das wäre dann nicht verantwortlich. Dann würde ich vielleicht noch zur Rechenschaft gezogen werden wegen Versicherungsproblematik. Ja, aber nur um zu sagen, es haben es schon andere versucht und da haben sie gemerkt, Hörner sind ein Bild der Stärke und der Macht. Nun, jetzt verstehen wir, warum Gott genannt wird im Psalm 18 am Anfang. Das Horn meines Heils. Gott ist die Stärke der Rettung. Und hier haben wir vier Hörner. Das heißt, das Opfer von Jesus Christus hat Bedeutung für alle Menschen. Titus 2 sagt, dass Gottes Rettung angeboten wird der ganzen Welt. Heilbringend allen Menschen. Als Prozess heilbringend. Das heißt, Gott bietet das Heil allen Menschen an. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Die Welt geliebt. Also Gott hat nicht einfach von vornherein einen Teil der Menschheit ausgeschaltet von dem Heil, sondern Gott bietet sein Heil allen Menschen an, aber nur die, die wirklich ihre Schuld bekennen und das Opfer in Anspruch nehmen, die werden dann auch gerettet. Darum heißt es in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der Einzelne muss umkehren und dann erfährt er diese Gnade. Aber diese Gnade gilt der ganzen Welt. Und darum darf man mit gutem Gewissen den Menschen sagen, Gott liebt dich und er möchte dich retten. Auch wenn wir wissen, es werden nie alle Menschen gerettet werden, denn die Bibel spricht über eine ewige Verdammnis und sie spricht von solchen, die in diese Verdammnis gehen werden. Aber das war nicht das, was Gott wollte. Er bietet das Heil allen an und darum mit gutem Gewissen dürfen wir sagen, ohne zu denken, ist er aus der Welt oder nicht. Nein, das hat mit dem gar nichts zu tun, sondern es geht darum, dass Gott jedem Menschen die Möglichkeit gibt. Und jeder, der kommen will, und das ist seine Verantwortung, der wird angenommen werden. Und er wird dann feststellen, jawohl, und darum, weil Gott wusste, dass er einmal das Heil annehmen würde, hat Gott ihn auch erwählt, um zu seinen Kindern zu gehören. Nun hat Adam Sertal diesen Altar versucht zu datieren aufgrund der Scherben drin. Und man weiß genau, in welcher Zeitepoche welche Mode im Gebrauch war. Und dann kann man anhand von Scherben, und er hat sehr viele Scherben hier gefunden, konnte man datieren. Und da kam heraus etwa 1250 vor Christus. Aber das ist zu spät für Josua. Josua war ja um 1566 hier. Ja, was macht man, wenn es irgendwie nicht passt? Archäologie und Bibel. Dann muss man warten, bis man mehr findet. Und tatsächlich, Adam Sertal hat gefunden, in diesem Altar gibt es noch einen älteren Altar aus der früheren Zeit. Und das ist der Altar, wie ihn Josua gebaut hatte. Hier mit, es war ein Rundaltar, eben mit unbehauenen Steinen. Und in der Richterzeit, nachdem dieser Altar eben ja, mit der Zeit eben zerfallen ist, hat man diesen Altar darüber gebaut. Immer noch als Josua-Altar. Aber in zwei Stufen. Nicht wahr? Der zweite Tempel, der wurde ja gebaut, nachdem die Juden aus der Gefangenschaft in Babylon zurückkehrten. Und in der Zeit von Herodes wurde er total umgebaut. Aber es war immer noch der zweite Tempel. Einfach umgebaut. Und da haben wir den Josua-Altar, also Altar A und Altar B. Und noch etwas Interessantes. Diese Mauern um den Altar herum haben diese Form. Sieht man das? Das ist eine Fußsohle. Eine Fußsohle. Ja, Josua 1, Vers 3. Schlagen wir auf. Das gibt doch genau die Antwort. Was ist das Symbol der Fußsohle im Zusammenhang mit Josua? Gott spricht in Vers 2. Mein Knecht Mose ist gestorben und nun mache dich auf. Gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Das ist der Besitzanspruch auf das von Gott verheißene Land. Wunderbar. Übrigens, das von Gott verheißene Land ist eigentlich ein Bild, neutestamentlich, für all die Segnungen, die wir durch den Glauben an den Herrn Jesus bekommen haben. So wie Epheser 1, Vers 3 sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat und so weiter. Paulus hört nicht mehr auf. Von Vers 3 bis Vers 14 ein Satz auf Griechisch. Und er zählt eine Segnung nach der anderen auf. Es sind so viele. Und dann geht es aber weiter im Epheserbrief. Diese Schätze des Glaubens sind uns in Christus geschenkt. Die haben wir. Es gibt nicht eine Erlösung in zwei Stufen. Zuerst Bekehrung und dann später so eine zweite Segnung. Nein. Auch Petrus sagt in 2. Petrus 1, Vers 3, der uns seine göttliche Kraft alles geschenkt hat. Das habe ich in meiner Bibel angestrichen. Alles geschenkt. Aber das Problem ist, Gott hat Israel schon bevor sie ins Land gingen, auch schon in 5. Mose gesagt, ich habe euch das Land gegeben. Aber was nützt das, wenn man ein Land hat und trotzdem nicht darin lebt? Darum mussten die Israeliten hineingehen und das, was Gott gegeben hat, konkret in Anspruch nehmen, den Fuß draufsetzen. Und das ist verbunden mit Kampf. Damals und auch heute. Epheser 6 sagt, dass Satan den Gläubigen Widerstand leistet. Die geistlichen Mächte der Bosheit stehen den Gläubigen entgegen in den himmlischen Örtern. Satan kann einem Kind Gottes den Reichtum des Glaubens nicht rauben, das Heil nicht rückgängig machen, aber er kann verhindern, dass der Genuss nicht da ist. Und das ist der Punkt. Man muss wirklich das Wort Gottes so studieren und die Dinge im Glauben konkret erfassen, sodass man sich auch daran freuen kann. Und da muss man eben konkret entdecken, diese Einzelheiten der Erlösung. Man muss wegkommen von diesem Grossistentum und ein Detailist werden. Ja, es gibt Christen, die danken einfach für alles und dann ist es fertig. Aber Gott möchte wissen, wofür? Ja, dann lies Epheser 1, Vers 3, 4, 5, 6 und dann Kapitel 2, 3, 4, 5, 6 und dann findest du all diese Reichtümer. Und dann noch mehr, im ganzen Neuen Testament. Und man muss diese Reichtümer konkret in Besitz nehmen, dann kann man dafür einzeln danken. Und die Freude im Glauben wird immer tiefer und größer. So müssen wir das in Besitz nehmen. Und das, habe ich gesagt, markiert, dass Israel damals wusste, unser Auftrag ist es, das Land in Besitz zu nehmen. Und darauf achten, dass wir es nicht verlieren. Aber wir wissen, in der Richterzeit hat Israel viel von dem Land, das sie einmal hatten, verloren. Und das ist so schlimm. Wenn ein Gläubiger plötzlich Dinge, von denen er früher überzeugt war, plötzlich sieht er das nicht mehr. Das ist Rückschritt im Glauben. Verlust, aber die Fußsohle soll uns erinnern. Wir müssen vorwärts gehen. Auch wenn der Feind entgegensteht, wir müssen die Segnungen praktisch erobern. Und Adam Sertal hat sich gesagt, oh, ich gehe noch weiter auf die Suche. Er ist das ganze Tirzatal runtergegangen. Und da in Argaman. Also gerade da in der Jordanebene unten, bevor man das Tirzatal hochgeht, hat er wieder so eine Steinaufschüttung gefunden. Und wir haben das mit der Drohne aufgenommen. Christoph Keller und Elia Maletta. Sieht man den Fuß? Das ist grandios. Da, der Fußabdruck. Und Adam Sertal ist weitergegangen, nach Süden gegen Jericho. Und im Ganzen hat er 6 Orte entdeckt mit diesen Fußsohlen. Versammlungsstätten der Israeliten aus der Zeit der Richter, also nach Josua. Immer wieder als Erinnerung, wir müssen das Land in Besitz nehmen. Und auch wenn die Feinde uns zurückgetrieben haben, wir müssen es wieder zurückholen. Und das gilt auch fürs geistliche Leben. Man kann Dinge verloren haben. Man hat sie plötzlich billigerweise aufgegeben. Und dann müssen wir diese Wahrheiten wieder zurückholen. Da sind wir ein bisschen auf den Berg hochgestiegen. Auch wieder so eine Tribüne, wo das Volk zuschauen konnte. Und hier einen Rundaltar. Sieht man wie den ursprünglichen von Josua. Und auch eben so verschiedene Vorhöfe. Das ist also beim Kibbutz Argaman. Und jetzt sind wir oben beim Altar wieder, auf Ebal. Und jetzt schauen wir runter ins Tal, aber auf die andere Seite. Was sehen wir da unten? Das Tirzatal. Dort endet es, wo der Berg Ebal dann beginnt. Das Tirzatal. Und das hat eine ganz besondere Bedeutung. Sehen wir hier auf der Karte das Tirzatal, wie es sich da hineinzieht in die Berge Israels bis nach Ebal und Garzim. Nun denken wir an die Geschichte mit Jakob. Jakob hat seinen Vater so brutal angelogen. Die Mutter hat ihn angestiftet. Und dann musste er unter Todesgefahr fliehen ins Ausland. Er verlor das Land, weil sein Leben nicht in Ordnung war. Einen Vater betrügen. Und wenn er sagt, bist du es wirklich, mein Sohn Esau? Ja, es ist die Stimme Jakobs. Er beharrt, er ist Esau. So schrecklich. Esau wollte ihn umbringen. Er musste fliehen zu Onkel Laban, weit ins Ausland. Und dann lernte er, was es heißt, betrogen zu werden. Er hat sich verliebt in Rahel und dachte, das ist die Frau meines Lebens. Und er war bereit, 7 Jahre für sie zu arbeiten. Das muss mal einer machen, ja? Ja, wenn das nächste Mal einer kommt und fragt, darf ich die Tochter, arbeitest du 7 Jahre? Also Jakob war bereit. Also das war jetzt nicht eine Anweisung, man soll das so machen. Ich möchte nur zeigen, das war wirklich die Überzeugung. Das ist sie. Und dann heiratet er und am anderen Tag stellt er fest, es ist Lea. Und es gab keine Klinik damals, wo man hätte eingeliefert werden können. Jeder wäre durchgedreht, völlig durchgedreht. Aber der Mann musste lernen, was es heißt, betrogen zu werden. Er hat betrogen, jetzt wurde er brutalst betrogen. Und es ist eine Geschichte von 20 Jahren. Aber schließlich führt Gott ihn in seiner Gnade wieder ins verheißene Land zurück. Und wo kommt er durch? Man lese 1. Mose, die Geschichte nochmals. Er kommt über das Jabboktal, da wo der Sarka-Fluss durchgeht, im heutigen Jordanien. Dort ist auch Peniel. Dort war der Ort, wo er nachts mit Gott gekämpft hatte. Und er wollte den Segen Gottes. Und schließlich sagt Gott, du hast mit Gott gekämpft und hast gewonnen. Wie geht das? Ein Mensch kann gegen Gott gewinnen? Ja, das kann man so erklären. Es gibt ja Väter, die kämpfen manchmal mit ihren kleinen Söhnen. Und dann gewinnen die kleinen Söhne. Und das ist für sie ein Riesenerfolg. Ja, weil der Vater gewinnen lässt. Und so war das auch hier. Jakob hat gebeten um Segen. Sein Leben war so erfüllt von Unsegen. Er wollte den Segen Gottes. Und Gott hat das stattgegeben. Aber dann bekam er einen Schlag. Und von da an hinkte er immer. Aber er bekommt einen neuen Namen. Aus Jakob, Betrüger, wird Israel, Gottesstreiter. Und was ist das für ein Held, der so Triumphzug macht? Ja, aber er lernte, es geht nicht darum, dass ich eben trickse und überliste, um ans Ziel zu kommen. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das war die Lektion. Und dann kam er übers Jabboktal, über den Jordan. Und dann ging er das Tirzatal hinauf nach Sichem. Und da ging er also gerade unter der Stelle durch, auf dem Weg nach Sichem, wo Josua später den Altar baute. Der Altar blickt auf diese Geschichte. Jakob hat alles verloren wegen seiner Sünde. Aber Gott führt ihn zurück und es gibt eine Wiederherstellung. Und aus diesem Jakob wird ein Mann, der weiß, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Es geht nur durch die Gnade. Und dieser Mann wird ein Mann, der am Schluss, am Ende seines Lebens, über dem Stab gebeugt, Gott anbetet. Und so spricht eben dieser Altar von Gnade und führt den Blick gerade runter ins Tirzatal und ruft diese ganze Geschichte von Jakob so in Erinnerung. Ja, das war ein Wunsch von Jahren. Immer hat es geheißen, nein, die Armee gibt keine Erlaubnis, keine Erlaubnis. Und dann am 7. April war es möglich und das war gerade unser 35. Ehetag. Da bin ich mit Miriam dahin gegangen. Und was lernt man hier? Galater 3, Vers 10 sagt, denn so viele aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Wer einmal ein Gebot bricht im Gesetz, steht unter dem Fluch Gottes. Davon spricht der Berg Ebal. Aber ausgerechnet auf diesem Ebal gibt es einen Altar. Ich lese weiter. Christus, griechisch für Messias. Der Messias hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und das steht auch in 5. Mose 21. Ganz versteckt ein Hinweis auf das Kreuz. Verflucht ist jeder, der am Holze hängt, auf dass der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme. Da haben wir es. Der Herr Jesus hat den Platz des Fluches eingenommen als Stellvertreter, damit Gott segnen kann, aber aus reiner Gnade, unverdient. Und das lernt man hier am Altar von Josua. Ja, da sind wir auf dem Heimweg. Da hinten der Fußabdruck, der Altar. Und da lernt man, es gibt nur einen Weg, auf dem wir zu Gott kommen können. Das ist der Weg der Gnade. Aber es ist eine Entscheidung. Und es ist so schön, wenn man das nicht als Ehepaar, nicht als Einzelner tut. Es gibt manche, die haben sich bekehrt und der Ehepartner, die Ehepartnerin nicht. Aber Gott möchte beide auf diesem Weg führen. Und jetzt noch eine kleine Zugabe. Und dann ist fertig. Wir machen einen Sprung ins Neue Testament. Johannes 4. Der Herr Jesus musste durch Samaria gehen. Normalerweise haben Juden einen Umweg gemacht, aber er musste durch Samaria gehen, weil er einer Frau begegnen musste, die seine Gnade nötig hatte. Und er wanderte nachts, weil für Juden war es gefährlich, durch Samaria zu gehen am Tag. Da konnten sie Steine schießen. Er ging nachts und um 6 Uhr morgens kommt er an beim Jakobsbrunnen. Ich gebe hier Orientierung. Wir schauen da vom Berg Gerizim runter. Hier sieht man den Ort, wo der Jakobsbrunnen heute steht, in einer Kirche, unten in der Sakristei. Das ist der Ort, wo das Josefsgrab ist. Hier ist das alte Sichem. Und hier am Fuß des Ebal ist Askar. Das ist der arabische Name für Sichar. Da kam die Frau her. Sie ging aus Sichar raus an den Brunnen und da begegnet sie dem Herrn Jesus. Ihr Leben war verpfuscht. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Konkubinat. Und der Herr sagt, das ist nichts. Das ist nicht dein Mann. Und die Frau fühlt sich ins Licht Gottes gestellt. Sie geht nachher in die Stadt und sagt, da ist einer, der hat mir alles gesagt, was irgendwie getan habe. Dabei hat er nur den wunden Punkt ins Licht gestellt. Und dann kommen die Samariter und ganz viele erkennen, dass der Herr Jesus der Heiland der Welt ist. Die Samariter waren ein Volk, das sich auch unter das Gesetz gestellt haben. Und diese Frau hat erkennen müssen, sie stand unter diesem Fluch. Da in Sichar am Fuß des Ebal. Aber da beim Jakobsbrunnen am Fuß des Gerizim, des Berges des Segens, findet sie den Heiland der Welt. Also gewaltig, wie die ganze Geografie von Bedeutung ist, um die Bibel noch besser, noch deutlicher zu verstehen. Und sie wird einfach immer schöner und hört nicht auf. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für den ganzen Reichtum deines Wortes. Und ganz besonders danken wir dir, dass du das Problem der Schuld in unserem Leben grundsätzlich gelöst hast, indem du in diese Welt gekommen bist, um Gottes Gerechtigkeit Genüge zu leisten, aber auch um Gottes Liebe offenbar und deutlich werden zu lassen für jeden, der kommt und seine Schuld dir bekennt und realisiert, mit eigenen Taten geht es nicht. Wir können nicht vor Gott bestehen auf der Grundlage von Leistung, an eigener Leistung. Aber du hast alles gemacht. Und danke, dass dieser Josua-Altar auf dich hinweist. So ganz versteckt als zweite Nachricht für die, die festgestellt haben, ich schaffe das nie mit dem Gesetz. Und so hast du das Evangelium nach dem Gesetz in deinem Wort, in seiner ganzen Fülle aufgezeigt und deutlich gemacht. Das ist der einzige Weg, um errettet zu werden. Und so hilf uns, diesen Weg der Gnade bewusst mit dir zu gehen und auch den Reichtum des Glaubens bewusst Fußsohle um Fußsohle in Besitz zu nehmen und auch nichts davon herzugeben. Amen.